NDR Info. Echo des Tages.
Mit Karin Bensch und diesen Themen. Hohe Schulden. Will die Bundesregierung die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung erhöhen? Neues Mitglied. Serbien will in die Europäische Union aufgenommen werden. Dazu auch der Kommentar. Und Eis und Schnee. Das Winterwetter sorgt für Durcheinander an Flughäfen in Europa. Die Bundesregierung sucht nach Geld, denn sie muss Löcher stopfen im Bundeshaushalt. Doch woher nehmen? Vielleicht aus der Arbeitslosenversicherung. Laut einer Zeitungsmeldung denkt die schwarz-gelbe Koalition darüber nach, den Beitragssatz zu erhöhen. Damit müssten die Verluste der Bundesagentur für Arbeit dann nicht mehr über Darlehen des Bundes ausgeglichen werden. Doch was ist dran an dieser Meldung? Rüdiger Becker ist ihr in Berlin nachgegangen.
Politik zwei Tage vor Heiligabend. Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht das Regierungsviertel, bis der Spekulationsbeschleuniger angeworfen wird. Heute hat die Süddeutsche Zeitung auf den Knopf gedrückt, mit dem Gerücht, in der Koalition werde darüber nachgedacht, die Beiträge für die Arbeitslosenversicherung deutlich anzuheben. Das gibt Stoff her für ein paar Interviews am Morgen, bis dann am späten Vormittag die Bundesregierung die Dementi-Maschine betätigt. Da sei nichts dran, sagt Jens Flossdorf, Sprecher des Bundesarbeitsministeriums.
Überlegungen, den Beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung auf 4,5% anzuheben, gibt es innerhalb der Bundesregierung nicht. Die Gesetzeslage sieht vor, bis Ende 2010 den Arbeitslosenversicherungsbeitrag bei 2,8% zu lassen.
Was aber niemand dementieren kann, ab 2011 muss der Bund die Neuverschuldung um rund 10 Milliarden Euro jedes Jahr zurückfahren. Wenn kein Geld mehr durch Kredite hereinkommt, wenn aber auch wie versprochen die Steuern nicht erhöht werden sollen, dann darf der Staat nicht mehr so viel Geld ausgeben. Aber wo gespart werden soll, darüber möchte kein Politiker offen reden. Die Koalition hat sich lediglich darauf festgelegt, im nächsten Jahr der Bundesagentur für Arbeit mit 16 Milliarden Euro unter die Arme zu greifen. Nicht als Darlehen, sondern als Zuschuss. Ob das über 2010 hinaus reicht, wie viel Geld dann gebraucht wird, hängt vor allem davon ab, was sich dann auf dem Arbeitsmarkt tut, betont Regierungssprecher Ulrich Wilhelm.
Wie wir dann mit dieser Situation umgehen werden, wenn absehbar ist, wann die Krise auf dem Arbeitsmarkt nachlässt, wenn wir die genaue Entwicklung auch der Arbeitslosenzahlen kennen, das wird Gegenstand sorgfältiger Beratungen innerhalb der Koalition sein. Festlegungen oder Detaildiskussionen zum jetzigen Zeitpunkt machen aus Sicht der Bundesregierung keinen Sinn.
Festlegen wolle sich die Regierung frühestens dann, wenn die Expertenkommission im kommenden Mai errechnet hat, wie die Steuereinnahmen ausfallen wird. Der Regierung kommt es dabei durchaus gelegen, dass dann auch die Wahl in Nordrhein-Westfalen vorbei ist. Den Wahlkampf möchte niemand mit schlechten Nachrichten über gestrichene Vergünstigungen oder höhere Lohnnebenkosten bestreiten. Dann aber muss die Koalition auch erklären, was aus der versprochenen Steuerreform mit Milliardenentlastungen werden soll. Weniger Steuern durch mehr Abgaben zu finanzieren, wäre ja keine wirkliche Entlastung. Viele Geringverdiener, die gar keine Einkommensteuer bezahlen, stünden dann sogar noch schlechter da. Aber das ist kein Thema für Politik zwei Tage vor Heiligabend.
Die Klimakonferenz in Kopenhagen war ein ziemlicher Flop. Die Ziele waren engagiert, die Ergebnisse ernüchternd. Doch die Diskussion über den Klimawandel und was dagegen getan werden soll, die geht weiter. Heute trafen sich die Umweltminister der Europäischen Union in Brüssel. Wolfgang Landmesser hat ihnen zugehört.
Unisono enttäuscht waren die Umweltminister auf ihrem Treffen in Brüssel über den gescheiterten Klimagipfel. Doch jetzt müsse ein neuer Anlauf zu einem ambitionierten Klimaabkommen beginnen. Europa sieht sich dabei weiter in der Führungsrolle, sagt der schwedische Umweltminister Andreas Carlgren. Wir haben einmal mehr unseren Willen bekundet, europäische Führung und Ambitionen beim Klimaschutz unter Beweis zu stellen. Trotz des Misserfolgs von Kopenhagen wollen die EU-Staaten ihre Klimaziele konsequent umsetzen. Die EU hat sich verpflichtet, ihre CO2-Emissionen bis 2020 um 20% zu senken. Um 30% wollte die Gemeinschaft den Kohlendioxidausstoß reduzieren, wenn sich andere Staaten in Kopenhagen ähnlich ambitioniert gezeigt hätten. Um sogar 40% will die Bundesrepublik ihre CO2-Emissionen zurückfahren. Deutschland müsse seinen Vorsprung in der Klimaschutztechnologie weiter ausbauen, sagte Bundesumweltminister Norbert Röttgen.
Europa hat die Möglichkeit, auch China und USA technologisch, wirtschaftlich herauszufordern. Dies ist neben der Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen und Lebensbedingungen für Menschen auch ein technologisch-wirtschaftlicher Wettbewerb.
Das war auch ein Signal an den Bundesverband der deutschen Industrie. Der BDI hält es für falsch, zu sehr einseitig voranzuschreiten. Das 40-Prozent-Ziel bedrohe die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Eine neue Strategie haben die Umweltminister noch nicht. Sie tauschten aber erste Ideen aus. So könnten sich Länder, die wirklich beim Klimaschutz vorangehen, noch stärker zusammenschließen. Und schon im Vorfeld einer neuen Klimakonferenz müssten nicht nur die großen Industriestaaten oder die Schwellenländer China und Indien mit ins Boot geholt werden, so der Bundesumweltminister.
Ich halte es auf der einen Seite für wichtig, andere Schwellenländer, Südafrika, Brasilien, Indien, unsere Position nahezubringen und hier Allianzen zu suchen, aber genauso mit den Entwicklungsländern, mit denen wir in einem vertrauensvollen Verhältnis arbeiten, die auch Nutznießer unserer Klimaschutzpolitik und unserer finanziellen und technologischen Angebote sind.
Auf einer Vorbereitungskonferenz in Bonn soll im Sommer ein neuer Anlauf zu einem ambitionierten Klimaabkommen genommen werden. Noch sei es nicht zu spät. Ein neuer Weltklimagipfel, der in einem Jahr in Mexiko stattfinden soll, könne dann den Durchbruch bringen.
Serbien will in die Europäische Union. Das Land liegt im Südosten Europas. Seine Nachbarn sind unter anderem Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Kroatien. Die serbische Hauptstadt ist Belgrad. Von dort aus reiste der serbische Präsident Tadic heute nach Stockholm, um den Antrag bei der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft einzureichen. Der Antrag ist formell, doch dahinter stecken viele Hoffnungen. Jörg Paas über ein Land im Aufbruch.
Schon am Wochenende herrschte in Belgrad Partystimmung, denn zum ersten Mal nach fast 20 Jahren Isolation dürfen Serben seit Samstag ohne Visum in die meisten Länder der Europäischen Union einreisen. Mit der Abgabe des Antrages auf Vollmitgliedschaft in der EU will der serbische Präsident Boris Tadic nun die Annäherung seines Landes an Europa fortsetzen. Die Hoffnungen und Erwartungen sind groß. Der Prozess der europäischen Integration schafft die politischen Voraussetzungen, um Serbien zu einem hervorragenden Ziel für Investitionen zu machen. Das bringt Arbeitsplätze und ist die Voraussetzung für eine weitere positive Entwicklung. Haupthindernis für die Integration Serbiens in die EU war und ist bisher, dass der frühere Militärchef der bosnischen Serben, Ratko Mladic, und der ehemalige politische Führer der kroatischen Serben, Goran Hadžić, noch nicht gefasst sind. Beide werden in Serbien vermutet. Aus diesem Grund hatte vor allem die niederländische Regierung lange Zeit fast alle Schritte zur Annäherung Serbiens an die EU blockiert. In seinem jüngsten Bericht zeigt sich der Chefankläger des UN-Kriegsverbrechertribunals für Ex-Jugoslawien, Serge Bramertz, allerdings erstmals zwar verhalten, aber doch ausdrücklich zufrieden mit der Zusammenarbeit Belgrads. In unseren Berichten bewerten wir die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel was den Zugang zu Archiven betrifft oder den Schutz von Zeugen. In all diesen Bereichen haben wir inzwischen einen Grad der Kooperation, den ich mit Business as usual bezeichnen würde, einen sehr kollegialen, fast täglichen Austausch. Diese Bewertung reichte immerhin dafür aus, dass die EU-Außenminister Anfang des Monats beschlossen, Serbien eine Reihe von Handelserleichterungen zu gewähren, die Teil des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens sind. Dieses Abkommen gilt als Vorstufe zu eigentlichen Beitrittsverhandlungen und soll komplett in Kraft treten, wenn die serbische Regierung irgendwann die Kooperation mit dem UN-Gericht in Den Haag erfolgreich abschließt. Dafür fehlt allerdings noch ein ganz entscheidender Schritt, wie Chefankläger Serge Bramertz in seinem jüngsten Bericht ebenfalls deutlich machte, nämlich die Verhaftung der beiden noch flüchtigen Kriegsverbrecher. Auch in dieser Hinsicht hat sich die Zusammenarbeit verbessert. Die serbischen Behörden machen ihre Sache gut, aber es sind eben auch Ergebnisse nötig. Die Verhaftung von Mladic und Hadžić ist extrem wichtig. Viele Opfer warten darauf. Das Tribunal will schließlich auch seine Aufgabe erfüllen. Und was ich immer wieder betone, es ist wichtig für die Glaubwürdigkeit der internationalen Gemeinschaft, die uns und Serbien helfen muss, das entscheidende Ziel zu erreichen, nämlich eben die Verhaftung der noch flüchtigen Kriegsverbrecher. Die EU-Mitgliedschaft wird übrigens keineswegs einhellig von allen politischen Kräften in Belgrad angestrebt. Die Demokratische Partei des früheren Regierungschefs Vojislav Koštunica wettert zum Beispiel bei jeder Gelegenheit dagegen, ebenso die mittlerweile zersplitterte radikale Partei. Und auch in der serbischen Bevölkerung ist die Unterstützung für den EU-Kurs der Regierung in den letzten Monaten leicht gesunken, von 61% auf 58%.
Serbien ist bereits ein ganz kleines Stückchen näher an die Europäische Union herangerückt. Seit Anfang Dezember gilt ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Belgrad. Und seit dem Wochenende können serbische Bürger ohne Visum in den Schengen-Raum einreisen. Doch ist Serbien bereit für die Europäische Union und sollte die EU überhaupt weitere Länder aufnehmen? Katrin Brandt kommentiert.
Eins ist ganz klar, die Europäische Union kann im Moment nicht weiter wachsen. Sehr viele Bürger und sehr viele Politiker fürchten sich vor einer EU der 28, 30, 35 Mitglieder. Klar ist aber auch, dass die Europäische Union weiter wachsen wird. Und zwar wenigstens um 6 Staaten des westlichen Balkans. Ihnen hat die EU den Beitritt fest versprochen, in der Hoffnung, das auseinandergefallene Jugoslawien zu stabilisieren und die Menschen dort davon abzuhalten, weiter aufeinander zu schießen. Kroatien wird bald den Anfang machen, Mazedonien, Albanien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und Serbien werden folgen. Hinter dieses Versprechen kann und darf die Europäische Union nicht zurück. Trotzdem ist die Regierung Serbiens voreilig mit dem Antrag, den sie heute in Stockholm abgegeben hat. Noch immer läuft der mutmaßliche Kriegsverbrecher Ratko Mladic frei herum. Womöglich hat er in Serbien viele Freunde, die seine Festnahme verhindern. Solange Mladic nicht ausgeliefert ist, wird das Assoziierungsabkommen mit der EU nicht in Kraft treten. Und das ist eigentlich der Einstieg in den Beitritt. Boris Tadic prescht also weit vor, weil er spürt, dass die Stimmung in der EU sich gerade dreht. Chefankläger Brammertz bescheinigt ihm den Willen zur Zusammenarbeit mit dem Kriegsverbrechertribunal, was sogar die Skeptiker in der EU milde stimmt. Tadic prescht aber vermutlich auch deshalb vor, um die Stimmung im eigenen Lande zu stabilisieren. Zwar wird die Reisefreiheit in die EU, die seit voriger Woche gilt, gerne angenommen. Der Beitritt an sich aber wird von den antieuropäischen und nationalistischen Parteien hintertrieben. Wie stark diese Kräfte sind, wie groß ihr Rückhalt in der Bevölkerung ist, würde sich spätestens dann zeigen, wenn in den Verhandlungen das Thema Kosovo auf den Tisch käme. Serbien würde womöglich zerrissen zwischen seiner Geschichte und seiner Zukunft. In der Geschichte gehört das Kosovo zu Serbien. In Zukunft ist eine Rückkehr der abgespaltenen Region unvorstellbar. Bevor Belgrad näher an Brüssel heranrücken kann, muss es auch seine Beziehungen zu den übrigen Nachbarn verbessern. Wie schlecht es um die einstigen Verbündeten Jugoslawiens steht, zeigt sich aktuell am Beispiel Sloweniens, das als EU-Mitglied gerade den Beitritt seines Nachbarn Kroatien sabotiert. Das ist nur Geplänkel im Vergleich zu dem, was zum Beispiel zwischen Serbien und Bosnien geklärt werden muss. Nein, der Beitritt liegt in weiter Ferne. Das schafft der EU Luft. Ihre 27 Regierungen müssen ihre 500 Millionen Bürger auf die nächsten neuen Nachbarn einstimmen. Wer auch immer die nächsten sein werden, einfach wird das nicht.
Serbien hat sich heute um den Beitritt zur Europäischen Union beworben. Katrin Brandt kommentierte. Es ist 18.43 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. In München ging heute der Prozess gegen den mutmaßlichen NS-Verbrecher John Demjanjuk weiter. Gehört wurden Überlebende des Holocaust. Sie berichteten über Angehörige, die damals im Vernichtungslager Sobibor in Polen ermordet wurden. Rainer Volk hat den Prozesstag beobachtet.
Zwei alte Männer prägten diesen Tag am Münchner Landgericht. Der eine, Jules Schelvis, 88 Jahre, saß im dunkelblauen Anzug mit Krawatte und Ordenszeichen am Kragenrevers im Zeugenstand. Der andere, John Demjanjuk, 89 Jahre, lag mit Baseballmütze, grünem Blouson und eingepackt in eine Decke auf einem Krankenbett, fast reglos. Keine Frage, wer von beiden mehr beeindruckte. Den Vormittag mitgerechnet bewies Schelvis über 2 Stunden lang Haltung, gab detailliert Auskunft, wie er 1943 den Abtransport aus Amsterdam ins Vernichtungslager Sobibor miterlebte. Er vergaß kaum Details. Die Fahrt mit der Trambahn, die Juden sonst nicht benutzen durften, ins Sammellager Westerbork. Die Fahrt im letzten Waggon eines Zuges nach Sobibor. 72 Stunden mit einem Laib Brot und einem Bottich Wasser für 62 Personen. Nur einmal brach Schelvis seine Erzählung ab. Das Gericht musste eine Pause einlegen. Dass der Tag für den Buchdrucker, dessen Frau in Sobibor durch Vergasen ermordet wurde, eine Tortur gewesen sein muss, ließ sein Anwalt Michael Koch hinterher durchblicken.
Er hat es gut überstanden, muss aber jetzt sich erholen, hat natürlich jetzt auch keine Lust, noch vor der Presserede und Antwort zu stehen. Das ist für einen Mann in diesem fortgeschrittenen Alter, fast dasselbe Alter wie der Angeklagte, eine enorme körperliche Belastung. Das darf man nicht vergessen.
Die Anwälte der Nebenkläger zeigten sich abermals sehr zufrieden mit dem Verlauf des Prozesses. Die Verteidiger verzichteten darauf, Schelvis einem längeren Verhör zu unterziehen, obwohl dieser unter anderem gesagt hatte, die Ukrainer unter den Wachmännern seien stets schlimmer gewesen als die SS-Bewacher. Dem Angeklagten Demjanjuk wird bekanntlich vorgeworfen, er habe als Mitglied in einer vorwiegend aus Ukrainern bestehenden Hilfstruppe in Sobibor an der Ermordung von fast 28.000 Juden mitgeholfen. Der Pflichtverteidiger des 89-Jährigen, Günther Maul, erklärte nach der Verhandlung:
Hier geht's halt dann schon an die Umstände und Zustände in Konzentrationslagern ganz allgemein. Und vor allen Dingen ist Herr Schelwis ja nach dem, was er gesagt hat, von einem Lager ins andere gekommen und hatte da durchaus Gelegenheit, Unterschiede festzustellen, die er hier auch unumwunden dargestellt hat.
Weniger zufrieden als Maul war der Wahlverteidiger des Ukrainers Ulrich Busch. Das Gericht hatte seine neuerlichen Befangenheits- und Einstellungsanträge nur zur Kenntnis genommen, am Prozessablauf aber nichts verändert. Etwas verzweifelt äußerte der aus Ratingen am Niederrhein kommende Busch in einer Pause nur:
Ja, mit allen Ärgern.
Ja,
oder? Alle sind dagegen mich.
Besondere Aufmerksamkeit erregte unter den Zuhörern der Satz, sein Mandant sei Opfer eines, Zitat, internationalen Justizkomplotts. Dieses, so Busch, werde gegen Demjanjuk bereits seit den 70er Jahren geführt. Amerikanische Justiz wie russischer KGB wüssten, dass seinem Mandanten Unrecht widerfahre. Die Sprecherin der Münchner Staatsanwaltschaft, Barbara Stockinger, zeigte sich irritiert ob dieser Bemerkung.
Ich konnte ihm nicht ganz folgen, wo er hier einen Justizkomplott sieht. Ich denke, der Verteidiger streut hier Nebelkerzen und versucht immer mal wieder, seinen Mandanten als Opfer darzustellen, statt als den Angeklagten, der nun mal in diesem Sitzungssaal ist.
Insgesamt konnte heute über 3 Stunden lang verhandelt werden. Am Nachmittag wurde der Prozess für die Dauer der Weihnachtsferien unterbrochen. Mitte Januar stehen dann die ersten Aussagen von Gutachtern an.
Kurz vor Weihnachten hat der Wintereinbruch für ein Durcheinander an vielen Flughäfen in Europa gesorgt. Durch Absagen oder Verspätungen saßen tausende Fluggäste fest. In Mailand, Amsterdam und London, aber auch bei uns hier in Deutschland. Der Flughafen Berlin-Tegel wurde wegen Blitzeis vorübergehend geschlossen. Auch am Frankfurter Flughafen gab es Probleme. Von dort Sascha Lapp.
Vor den Terminals der Fluglinien stehen immer noch tausende Passagiere, die in der Nacht oder am Morgen nicht mehr abheben konnten. Sie versuchen umzubuchen, endlich wegzukommen. Auf den Anzeigetafeln gibt es kaum einen Flug ohne Verspätung. 150 Starts und Landungen wurden bisher gestrichen. Geduld ist angesagt.
Ich will nach Malta und der Flug sollte um 9:30 gehen. Ich habe von 7:30 bis 11 Uhr am Check-in gestanden und als ich dann soweit war, hat es geheißen, tut uns leid, der Flug ist weg oder ist annulliert oder was auch immer. Sie sind zu spät. Ja, und jetzt stehe ich hier und versuche, das umzubuchen.
Seit 8:30 und mein Flugzeug ist schon weg nach Istanbul. Jetzt muss ich halt hier an der Schalter noch mal warten. Ich habe Hunger, ich habe Durst.
Über den Check-ins auf der Galerie sitzen oder liegen die Passagiere, die nach Amerika starten wollen. Es gibt Brötchen, Wasser und Süßigkeiten, denn viele von ihnen warten bereits seit gestern Abend auf ihren Flug.
Wir wollten gestern um 9:30 fliegen. Der Flug hatte Verspätung, als wir ankamen. Die haben das 3-mal, 4-mal hintereinander verspätet, bis ungefähr kurz vor Mitternacht das gecancelt haben. Dann sind wir hier wieder raus. Es hieß, wir sind auf der Warteliste für morgen. Dann sind wir nach Hause um ungefähr, wir sind angekommen, 3:30 morgens zu Hause. Und dann mussten wir der Hotline anrufen, um zu gucken, ob wir unseren Flug einen Sitzplatz bekommen irgendwo anderes. Also und nicht nur auf der Warteliste stehen, weil heute Morgen alle Flüge sind voll. Es war Wahnsinn. Wahnsinn. Ich habe meiner Frau auch erzählt, ich habe noch nie sowas erlebt. Noch nie. Die Leute sind direkt an dem Boarding Gate geschlafen.
Ich bin hier nach Frankfurt, damit ich um 2 einen Anschlussflug nach San Francisco kriege. Dann bin ich hier an diesen Schalter verwiesen worden. Da stand ich dann 6 Stunden. Dann haben wir nur noch einen Gutschein gekriegt fürs Hotel. Jetzt stehe ich halt wieder hier und warte wahrscheinlich wieder 5 Stunden. Und den Flug nach USA werde ich heute mit Sicherheit nicht mehr kriegen.
Gestern Abend gegen 23 Uhr wurden die Start- und Landebahnen in Frankfurt wegen des schlechten Wetters gesperrt. 8.000 Passagiere mussten versorgt werden, erzählt Jürgen Harrer, Sprecher des Frankfurter Flughafens.
Da arbeiten Airlines und Flughafenbetreiber Hand in Hand. Das heißt, dass 5.000 Fluggäste in Hotels in der Region untergebracht wurden. 3.000 Fluggäste haben hier am Frankfurter Flughafen übernachtet. Und hier haben wir Verpflegung zur Verfügung gestellt und in kurzen Fristen Feldbetten sowie Decken, sodass dieses Ungemach wenigstens ein bisschen gelindert werden konnte.
Hunderte Mitarbeiter des Flughafens mussten Sonderschichten schieben. Die Kosten, die die Sperrung verursacht hat, sind momentan noch nicht zu beziffern, sagt Harrer. Laut Flughafenbetreiber kann nicht ausgeschlossen werden, dass der ein oder andere Passagier auch heute Nacht in Frankfurt festsitzen wird.
Während viele Flugzeuge stehen, rollt der Eurostar. Nach der Panne im Tunnel unter dem Ärmelkanal am vergangenen Wochenende fährt der Zug zwischen Frankreich und England wieder. Allerdings eingeschränkt. Und trotzdem, viele Waggons sind nicht voll besetzt. Woran das liegt, weiß Stefan Lochner.
Die ersten Eurostar-Züge, die heute früh von London aus in Richtung Tunnel abgefahren sind, waren noch voll besetzt. Doch inzwischen herrscht vor den Abfertigungsschaltern am Londoner Bahnhof St. Pancras gähnende Leere. Und in den abfahrenden und ankommenden Zügen sind vereinzelt noch Plätze frei. Viele Passagiere scheinen auf andere Verkehrsmittel ausgewichen zu sein oder ihre Reisepläne ganz aufgegeben zu haben. Nach der Pannenserie der vergangenen Tage bietet Eurostar heute einen eingeschränkten Service an. 2 von 3 Zügen sollen fahren, insgesamt 26.000 Passagiere könnten den Eurotunnel durchqueren. Doch so viele kommen anscheinend nicht zusammen. Nachdem Eurostar heute ursprünglich nur Fahrgäste transportieren wollte, die ein gültiges Ticket für das vergangene Wochenende hatten, rief die Gesellschaft am Mittag ausdrücklich auch die Passagiere zum Reisen auf, die für gestern oder heute gebucht haben. Die Gesellschaft möchte sich nach dem Desaster vom Wochenende die Peinlichkeit ersparen, nun halb leere Züge durch den Tunnel zu schicken. Die Eurostar-Pannen haben wenige Tage vor Weihnachten die Reisepläne von mindestens 40.000 Menschen durchkreuzt.
Kaiserslautern war heute gut gesichert. Hunderte Polizisten waren in der Innenstadt unterwegs. Der Grund? Vor dem Landgericht hat ein Prozess um einen Mord in der Rockerszene begonnen. 3 Mitglieder der Hells Angels sollen einen Rocker der Outlaws getötet haben. Doch der erste Prozesstag war heute schnell zu Ende. Heinz Schneider berichtet.
Hunderte von Rockern in der Stadt, es herrschte Ausnahmezustand rund um Landgericht und Hauptbahnhof Kaiserslautern. Die Polizei hatte die beiden rivalisierenden Rockergruppen Hells Angels und Outlaws sauber aufgeteilt in 2 Lager. Rund ums Gerichtsgebäude waren Straßen für Autos gesperrt, Fußgänger durften nur nach intensiven Kontrollen die Absperrgitter passieren. Viele nahmen es gelassen.
So ist das ja ganz selten. Also ähnlich ist es beim Fußball, aber nicht ganz so gefährlich. Die sind sehr, sehr angriffslustig, diese ganzen Rocker. Das ist schon wichtig, denn wenn irgendetwas passiert, dann heißt es, wer schützt die Bürger?
In den Gerichtssaal selbst kamen Journalisten und Zuschauer nur nach einer umfangreichen Leibesvisitation. Auch Rocker waren umringt von Polizei im Gerichtssaal. 10 Mitglieder jeder Gruppe waren zugelassen. Aber die Verhandlung war nach gut einer Stunde für heute vorbei. Besetzungseinwand hieß der juristische Grund, den einer der Verteidiger ausführte. Gerichtssprecher Michael Stiefenhöfer mit der juristischen Begründung.
Zum anderen wurde die Besetzung der 4. Strafkammer als solche gerügt, nämlich dass sich in der Kammer eine noch nicht auf Lebenszeit ernannte Richterin befindet.
Die Verhandlung war vorbei, die Lage schien sich zu entspannen. Die ersten Outlaws stiegen bereits in ihre Busse zur Abreise und dann ging es doch noch los. Polizei im Laufschritt, Helme auf, die Hells Angels waren mit den Outlaws aneinander geraten. Polizeisprecher Arno Hehling mit der Schilderung aus Polizeisicht.
Nachdem zunächst der Tag friedlich verlaufen ist, ohne Auseinandersetzung, hat es dann zwischen 13 und 14 Uhr eine Auseinandersetzung gegeben. Die Polizei konnte dazwischen gehen, hatte die Lage relativ schnell geklärt.
Steine sind geflogen, ein Polizist ist verletzt. Auf einem Parkplatz einer benachbarten Anwaltskanzlei standen 5 beschädigte Autos, deutlich mit Beulen übersät. Ein Sprecher der Kanzlei schätzte den Schaden auf rund 3.000 Euro. Einen Steinewerfer von den Hells Angels hat die Polizei festgenommen. Rund 100 blockierten länger als eine Stunde eine wichtige Verbindungsstraße. Die Polizei hat alle Personalien aufgenommen und anschließend die Rocker aus der Stadt begleitet. Offen ist am Ende aber die Frage, wie konnten die Hells Angels trotz eines mehrere hundert Köpfe starken Polizeiaufgebots zu den Outlaws kommen? Wie konnte es doch noch zu der Randale kommen, die mit allen Mitteln verhindert werden sollte? Bis zum 7. Januar hat die Polizei Zeit zur Klärung, dann wird der Prozess fortgesetzt.
In den Niederlanden beginnt die Massentötung von Ziegen. Zehntausende Tiere sollen vernichtet werden. Damit soll die Ausbreitung einer Krankheit verhindert werden, des sogenannten Queensland-Fiebers, das für Menschen in Einzelfällen lebensgefährlich sein kann. Peter Heilbronner hat die Einzelheiten.
Der Tod kommt per Giftspritze zu den Ziegen und Schafzüchtern. Bis zu 40.000 Tiere sollen in den kommenden Wochen in dem Polderland vernichtet werden. Das hat die Regierung in Den Haag beschlossen, um den Vormarsch des gefährlichen Q-Fiebers zu stoppen. Die betroffenen Landwirte wie Henk van Loon sind fassungslos. So gern ich das auch hätte, ich kann daran nichts mehr ändern. Das haben die da oben so beschlossen. Eingeschläfert werden vor allem infizierte, trächtige Tiere, um zu verhindern, dass der gefährliche Erreger bei der Geburt freigesetzt wird. Das Virus setzt sich vor allem in der Gebärmutter von Schafen und Ziegen fest.
Die erste
Ziege ist problematisch, erklärt der Veterinär Thijs Compagnon. Es ist zwar schwer, aber es ist halt mein Beruf und das Töten gehört dazu, wenn man Tierarzt ist. Das Q-Fieber, auch Ziegengrippe genannt, ist auch für Menschen gefährlich. In Einzelfällen kann die Krankheit tödlich verlaufen. In den Niederlanden sind im laufenden Jahr bereits mehr als 2000 Menschen erkrankt. 6 Patienten starben. Seit Jahren steigt die Zahl der Neuinfektionen. Um diesen Trend endgültig zu stoppen, haben sich die Behörden zu diesem drastischen Schritt entschlossen. Der Sprecher des Amtes für Lebensmittelsicherheit, Fred de Klerk, versichert, dass bei der Keulung so tierfreundlich wie möglich vorgegangen werde. Die Tiere werden zuerst betäubt, bevor sie eine zweite, dann tödliche Spritze erhalten.
Das erste ist eine Sedatie, davon fallen die Geiten in Schlaf. Und als die voldoende unter Narkose sind, folgt eine zweite Injektion. Und das ist eine dödliche Injektion.
El Gordo heißt übersetzt der Dicke. Und dick ist er auch, der Hauptgewinn der Weihnachtslotterie, die in Spanien Tradition hat. Das Los mit den richtigen Nummern gewinnt 3 Millionen Euro. Heute Mittag wurden die Lose gezogen und das Ganze wurde live im Fernsehen übertragen. Wer gewonnen hat, weiß Daniel Sulzmann.
Spannung fast bis zum Schluss. El Gordo, der Dicke, ließ heute lange auf sich warten, bis 20 Minuten vor 12. Fast 2,5 Stunden hatten die Schulkinder von San Ildefonso die Gewinne ausgesungen. Dann war es soweit. Die beiden Mädchen Alicia Rodriguez und Yahaira Gonzaga verkündeten den Hauptgewinn. 3 Millionen Euro für die Losnummer 78.294, verkauft in der Calle Bravo Murillo in Madrid. Die spanische Weihnachtslotterie ist eine der Superlative. Ausgetragen schon seit 1812, seit fast 200 Jahren, beteiligen sich so gut wie alle an der Lotterie. Über 16 Millionen Lose werden ausgegeben. Und weil die Spanier meistens den Preis für ein Los von 200 Euro nicht alleine zahlen, hat sich die Tradition eingebürgert, ein Décimo, ein Zehntel Los zu kaufen. Das führt dann dazu, dass wirklich jeder ein Los hat. Knapp 70 Euro geben die Spanier durchschnittlich für die Lotterie aus. Das Ereignis ist so schwerwiegend, immerhin werden über 2 Milliarden Euro verlost, dass sich die Spieler die dollsten Nummernkombinationen ausdenken. Vom Todestag von Michael Jackson über die Zahl 1918, in der die spanische Grippe erstmals auftrat, war in diesem Jahr alles dabei. Manch einer von der Schweinegrippe in Spanien verschont meinte, das sei doch eine gute Zahl. Aber es geht noch absurder, erzählt diese Losverkäuferin. Eine Frau wollte unbedingt eine Losnummer von dem Tag und dem Bett, in dem ihre Schwiegermutter gestorben war. Ja wirklich, Tag und Nummer des Bettes, in dem die Schwiegermutter gestorben war. Natürlich hat das Fernsehen schon längst die Verkaufsstellen gezeigt, in denen immer wieder Glückslose verkauft werden, zum Beispiel in der Innenstadt von Madrid. Eine aber überragt regelmäßig, Sort in Katalonien. Hier wurden schon so viele Gordo-Lose gekauft, mehrmals ging der erste Preis an Käufer, die in Sort bei der goldenen Hexe der Bruja d'Or, wie es auf Katalanisch heißt, gekauft hatten. Und auch heute wieder ging ein fünfter Preis, 50.000 Euro nach Sort, der dort Freude auslöste. Auch bei Losverkäufer Javier Gabriel, der mit seiner Losverkaufsstelle reich geworden ist. Wir sind hier alle sehr zufrieden und nach einem anstrengenden Jahr hat sich wieder gezeigt, wir sind immer in der Lostrommel dabei und wir wissen, wie es geht. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt allerdings bei aller Gordo-Euphorie in Spanien. Die Losnummer 13.874 hat leider nichts gewonnen. Das war die Losnummer für unser ARD-Studio hier in Madrid.
Die Weihnachtslotterie in Spanien hat den Gewinnern Millionen gebracht. Daniel Sulzmann berichtete. Und das war das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bensch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.